Hallo, hier ist Michael Greder und das ist eine neue Ausgabe des Eule-Podcasts. Heute geht es um das Lexikon für systematische Theologie, das syslex.de. Das ist ein neues Lexikon, in dem ihr Begriffe zur Theologie und Religionswissenschaft nachschlagen könnt. Dafür habe ich die Herausgeberinnen, beziehungsweise zwei von den Herausgeberinnen bei mir, mit denen ich darüber reden will. Nämlich einmal die Juniorprofessorin Sarah Jäger, die ist gerade an der Uni Jena für systematische Theologie und Ethik. Die Privatdozentin Friederike van Orschot, die kennt ihr schon aus dem Podcast für Digitale Theologie, Digitale Kirche. Sie ist Leiterin des Arbeitsbereichs Religion, Recht und Kultur an der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft. Wer jetzt heute nicht mit dabei ist, aber auch zu dem Kreis gehört der Herausgeberin, ist Professorin Kinga Zeller. Sie lehrt und forscht in Utrecht, in den Niederlanden. Hallo, ihr beiden.
Hallo. Hallo, hallo Michael.
Schön, dass ihr da seid. Als allererste Frage drängt sich natürlich irgendwie auf. Wir haben das Jahr 2025. Das Angebotsportfolio ist ja recht breit, was Online-Lexika angeht. Warum braucht es jetzt überhaupt noch ein theologisches Lexikon?
Ich würde die Frage gern umdrehen. Wieso gibt es eigentlich so wenig wissenschaftliche theologische Lexika online? Wir sind da ja jetzt schon seit ein paar Jahren dran in der Vorbereitung und uns ist eben aufgefallen, es gibt es wissenschaftlich-theologische Lexikon und ein wissenschaftlich-religionspädagogisches Lexikon. Aber wenn man nach sozusagen online nach Informationen sucht mit Qualitätssicherung, die Open Access zugänglich sind, ist da extrem wenig. RGG, TRE und so weiter findet man gar nicht. Man hat dann viel auch in Seminararbeiten einfach andere Lexika, die zitiert werden, Wikipedia oder was auch immer. Und da haben wir gedacht, die Lücke würden wir gerne schließen, damit es für alle die, die sich für interessieren, einfacher wird, auch aktuell in einer knappen Fassung auf Debatten in der systematischen Theologie zuzugreifen.
Ich habe mich da aber tatsächlich gefragt, wo ich so einzelne Begriffe in der Vorbereitung durchgegangen bin. Warum macht man das jetzt extra als Lexikon für systematische Theologie, also Ethik und Dogmatik, wenn es doch Wikipedia gibt? Also die Taufe kann ich ja zum Beispiel ziemlich ausführlich auch auf Wikipedia nachlesen. Warum brauche ich da jetzt das Syslex?
Das stimmt und an einigen Stellen sind Wikipedia-Artikel, gerade auch im Bereich von systematischer Theologie, auch wirklich großartig. Sie haben aber eben einen Nachteil. Dadurch, dass sie aus der Community herausgeschrieben werden, gibt es eben keine Qualitätssicherung. Es ist nicht verlässlich, dass das, was ich dort lesen kann, auch tatsächlich stimmt. Und das ist sozusagen die Lücke, in die das Syslex jetzt springt, in dem eben all unsere Artikel von WissenschaftlerInnen geschrieben werden, durch einen bestimmten Peer-Review-Prozess gehen und durch uns Herausgebende zusätzlich inhaltlich abgesichert sind. Als Studierender wie als Fahrperson weiß ich eben, das, was ich lese, ist problemorientiert und entspricht dem aktuellen Stand wissenschaftlicher Forschung. Ich habe also eine gewisse Sicherheitsgarantie an dieser Stelle.
Sarah, du hast das Stichwort jetzt gerade so genannt. Es gibt so einen Peer-Review-Prozess. Da möchte ich gerne nochmal zwei, drei Schritte zurückgehen. Wie arbeitet ihr denn jetzt eigentlich? Also ich möchte mal da in den auf den Webstuhl schauen von Syslex. Ja, ihr wollt jetzt ein neues Wort aufnehmen, ein neues Stichwort in euer Lexikon. Wie geht ihr da dann eigentlich vor?
Also wir haben ein Team von, es waren 15 Leute beteiligt im herausgebenden Kreis in der letzten Zeit. Wir sind gerade zu 13 und wir haben uns am Anfang einen Grundstock gesetzt. Und das war eine Mischung aus einer, wir haben durchgeguckt, alle Lexika, die es theologisch gibt, was ist eigentlich sozusagen der Kanon scheinbar in theologischen Lexika. Und dann haben wir ergänzt, was wir finden, was da fehlt. Und daraus eine sozusagen Priorisierung abgeleitet. Und dann besprechen wir Jahr für Jahr, welche möchten wir im nächsten Jahr eigentlich machen. Es gibt inzwischen auch von uns mit angeschoben einen runden Tisch aller Online-Lexika, die es theologisch gibt, wo wir uns abstimmen miteinander, dass es sich nicht doppelt, zum Beispiel mit dem Konfessionskunde-Lexikon oder mit dem Ethik-Lexikon der Bayerischen Landeskirche. Und füllen das nach und nach auf. Seitdem wir jetzt online sind, kommen auch immer mal Anfragen von Leuten, denen irgendwas fehlt. Das kommt dann mit auf die Liste. Dann suchen wir AutorInnen, dann schreiben die was, dann geht es ins Review, dann müssen wir das formatieren und dann steht das irgendwann online. Das ist ganz schlicht der Prozess. Also wir haben kein festes Set von Artikeln, die jetzt schon feststehen, sondern wir machen das Jahr für Jahr weiter.
Und was ich jetzt auch eine spannende Entwicklung finde, ist, dass jetzt Menschen auch aktiv so einen Artikel anbieten. Also dass KollegInnen auf uns zukommen und sagen, ich könnte aus meinen Forschungen diesen und jenen Artikel schreiben, habt ihr daran Interesse? Also dass da auch in diese Richtung der Ping-Pong-Prozess jetzt gut funktioniert.
Das war mir aufgefallen jetzt zum Beispiel beim Artikel für Taufe. Der ist schon mal veröffentlicht bei der St. Andrews University, wenn ich es gerade noch richtig im Kopf habe. Korrigiert mich, wenn es falsch ist. Und der ist noch mal in gekürzter Fassung dann jetzt unter dem Stichwort Taufe auch im Syslex gelandet.
Genau, das haben wir an einigen Stellen, dass wir auf gute, auch systematisch theologisch anschlussfähige Artikel, zum Beispiel auch also von der St. Andrews Enzyklopädie oder auch aus dem Lexikon für Konfessionskunde zugreifen, einfach um Doppelungen zu vermeiden und den dann aber nochmal so bearbeiten, dass er eben in unseren Zuschnitt passt, auch weil ja die Gruppe der Autorinnen schlicht begrenzt ist und man die Expertisen an der Stelle auch einfach gut nutzen kann.
Wie entscheidet ihr denn jetzt dann eigentlich, ob ein Artikel qualitativ gut genug ist? Also welche Kriterien legt ihr denn da an, damit die da reinkommen?
Wir haben uns sozusagen als Programm gesetzt, dass wir problemorientierte Artikel haben wollen, dass also in den Artikeln deutlich wird, warum gibt es eigentlich diesen Begriff in der Theologie? Welche Art von dogmatischem Problem oder ethischem Problem oder religionsphilosophischem Problem löst eigentlich dieses Thema? Das muss aufgegriffen sein, er muss aktuell sein und er muss divers sein und einen sozusagen wissenschaftlichen Standard mit Problemgeschichte, eine Einbettung in das, was bisher schon gedacht worden ist, zu dem Thema erfüllen. Wir haben einen wissenschaftlichen Beirat mit knapp 40 ProfessorInnen aus der systematischen Theologie, die für uns Reviews machen und auch noch viele andere, die für uns Reviews machen. Und dann gibt es ein Review, im Zweifelsfall auch mal zwei, bei zum Beispiel ökumenisch strittigen Fragen, dass man da mehrere Perspektiven hat. Und dann, wie bei anderen Zeitschriften auch, geht das einmal in die Überarbeitung an den Autor, die Autorin, je nachdem, was die Empfehlungen aus dem Review sind. Und dann gehen wir da nochmal drüber und dann wird das veröffentlicht. Das sind sozusagen die Prozesse, die wir uns bei anderen Zeitschriften im Grunde genommen abgeschaut haben.
Was heißt denn in dem Kontext divers?
Divers in der Darstellung der verschiedenen theologischen Ansätze und Lösungs sozusagen Strategien im Umgang damit. Und zwar im Blick auf sozusagen globale und auch neuere Theologiegeschichte. Also dass man nicht eine Abhandlung nur, weiß ich nicht, drei 19. Jahrhundert Theologen aus dem deutschen Raum hat zu der Frage, sondern dass man schaut, wie ist denn das Thema eigentlich in anderen Weltgegenden, anderen christlichen Traditionen aufgegriffen worden. Und wir haben uns bei der Autorinnenschaft auch bemüht, da möglichst sozusagen auf Diversität zu achten in allen Kategorien, die uns möglich sind, im Blick auf Gender, im Blick aber auch auf theologische Positionen. Das ist ja gerade in der systematischen Theologie sehr unterschiedlich, wo man überhaupt anfängt zu denken, zum Beispiel bei einem Thema.
Und zusätzlich haben wir eben auch die Möglichkeit, weil wir ein Digitalformat sind, dass wir auch zu einer Fragestellung, zu einem Thema verschiedene Artikel nebeneinander stellen können. Das passiert zum Beispiel bei den Artikeln, wo es spannend ist, verschiedene konfessionelle Perspektiven nebeneinander zu sehen. Bei Ökumene wird das passieren, dass wir dann einen orthodoxen Blick, einen katholischen Blick, einen evangelischen Blick haben werden. Und zusätzlich ist uns wichtig in den Artikeln, dass die Artikel selbst, auch da sie problemorientiert vorgehen, auch selbst verschiedene Ansätze aufnehmen und eben nicht nur die eigene Position referieren.
Also für mich klingt das jetzt alles ein bisschen so, dass ihr mehr oder weniger ein Magazin seid, die ZDHK des Jahres 2025. Nur euer Auswahlkriterium ist dabei dann eben, dass unterschiedliche Lemma, also Stichworte, abgearbeitet werden. Wer wollt ihr denn eigentlich, dass euer Lexikon benutzt? Weil bisher klang es für mich alles so, Studierende und wissenschaftlich arbeitende Personen, die sollen halt zitationsfähig darauf zugreifen können. Das scheint so der Hauptanspruch zu sein, den ich gerade raushöre.
Uns ist wichtig, dass ein wissenschaftlich abgesichertes Lexikon ist, dass sich aber tatsächlich auch an Menschen jenseits des aktiven Theologiestudiums oder der jetzigen wissenschaftlichen Tätigkeit richtet. Also wir haben auch Pfarrpersonen im Blick, ReligionslehrerInnen, aber auch Personen, die in irgendeiner Form in ihrem Berufsleben mit Theologie zu tun haben, also zum Beispiel DiakonInnen, sodass an der Stelle auch unser Anspruch an die Art der Formulierung ist, dass es eben nicht wissenschaftlich hermetisch ist, sondern tatsächlich auch zugänglich und verständlich ist, auch für Personen, die jetzt im Moment nicht mehr wissen, nicht mehr oder nie wissenschaftlich tätig sind.
Zeigt sich das noch in irgendeiner anderen Art und Weise, außer jetzt eben an der Sprache, also was ich wirklich wichtigen Aspekt finde, den du gerade gesagt hast, Sarah, aber zeigt sich das noch in irgendeiner anderen Weise?
Das zeigt sich zum Beispiel auch in der Themenstellung, weil wir sehr darauf geachtet haben, zu gucken, was gerade auch in verschiedenen kirchlichen Zusammenhängen diskutiert wird oder was sozusagen in Lehrcurricula vorkommt, was in der pfarramtlichen Praxis Themen sind, die auftauchen. Wenn man das mal vergleicht mit dem, was sozusagen der Traditionsbestand ist an Begriffen in zum Beispiel der TAE oder RGG, haben wir sehr viele Themen, die sozusagen aktuelleren Bezug haben und in anderen Lexika so nicht auftauchen,
Hast du
eben
da ein
um.
Beispiel?
Na, zum Beispiel, wir haben eine relativ breit gefächerte Angebot im Moment im Feld von Sexualethik oder auch zu trans, also zu genderbezogenen Themen, weil wir wissen, dass das ein Thema ist, was gerade heiß diskutiert wird. Und wir da gemerkt haben, da ist bei vielen sozusagen oder in Gesprächen viel Bedürfnis, erstmal zu klären, was ist hier eigentlich was, ja, mit Fachpersonen auf Vorträgen, wo wir so eingeladen sind als WissenschaftlerInnen. Und da was anzubieten, zu sagen, also um das erstmal die Kategorien klar zu bekommen, könnt ihr im Syslex nachschauen. Haben da auch eine Kooperation mit dem Kammernetzwerk der IKD, wo man sozusagen schaut, was brauchen auch Ehrenamtliche, die sich kirchlich engagieren, eigentlich an theologischen Begriffen, die zu klären sind, die aktuell diskutiert werden, um in den Debatten nicht abgehängt zu werden. Also da ist die Idee, sozusagen ein bisschen auch die Einstiegsstufe in die Debatten, die es theologisch-kirchlich so gibt, mit dem Lexikon ein bisschen zumindest zu verringern.
Ich kenne ja diesen Anspruch natürlich der systematischen Theologie, etwas zu systematisieren. Und da ist es ja immer eine große Schule und Tradition, Systematisierung anhand eines Lexikons vorzunehmen in irgendeiner Art und Weise. Da hat sich bei mir dann aber die Frage gestellt, wie diskursiv das bei euch stattfindet in der Arbeit, weil man will jetzt ja doch nicht einfach nur das Papier auf den Bildschirm bringen, sondern vielleicht auch einen Benefit davon haben, dass hier jetzt tatsächlich digitale Theologie eben nicht nur vorzufinden ist, sondern auch betrieben wird, so wie ich euch jetzt verstehe. Ja, habt ihr da irgendwelche Tools oder irgendeine Art und Weise in der Darstellung, wie ihr auch die systematische Theologie als ein Diskussionsfach darstellt?
Wir haben lange gestritten, ob wir irgendeine Art von Systematisierung da reinbringen. Ja, man hätte ja mit Kategorien und Unterkategorien irgendwie ganz viel. So haben dann gedacht, das werden wir sowieso nicht schaffen, uns da einigen und das wollen wir eigentlich auch nicht. Wir arbeiten extrem viel mit Links- und Querverweisen, also haben uns da bei Wikipedia abgeschaut, dass man erstmal auch sieht, wie hängen eigentlich Themenfelder zusammen, wo sind biblisch-theologische Informationen nochmal wichtig, auch mit der eben schon genannten Encyclopedia for Theology of St. Andrews, die ja interreligiös arbeitet, zu schauen, wo sind eigentlich Themen, die uns interreligiös auch beschäftigen. Also da die Vernetzung und wir haben eingebettet Podcasts und Videoformate von anderen, sagen, Anbietern im theologischen Bildungsbereich online. Das sind keine Gesprächsformate, es ist nicht diskursiv, es gibt keine Kommentarfunktion bisher, müssen wir mal schauen. Aber das ist der Versuch zu zeigen, an welchen Stellen eigentlich die Themen wo wie in der Debatte auftauchen und haben, sagen, da versucht es über die Vernetzung, die online möglich ist, so gut wie möglich abzubilden, ohne eine Systematisierung sozusagen im Großen vorzugeben, wie man das aus klassischen systematischen Theologien kennt.
Und wir haben einzelne Lemma, die wir uns bewusst ethisch und dogmatisch und religionsphilosophisch fundamentaltheologisch anschauen. Und das sind vielleicht auch Begriffe, wo man das nicht auf den allerersten Blick vermuten würde, um auch da mit dann guten Verlinkungen untereinander nochmal aufzuzeigen, wie da auch bestimmte Diskussionszusammenhänge laufen könnten.
Es ist jetzt bei den Verlinkungen zu Podcast-Videoformaten, ist es so, dass dann etwas verlinkt wird, was dann auch nochmal gereviewt wurde von den vorher genannten Personenkreisen? Oder ist es wie ich, also ich sage es mal ehrlich, wie man es von diversen RPZs, also religionspädagogischen Zentren, wo man sich als Lehrerin, Lehrer Material holt und zusammensammelt, die sind doch häufig von den einzelnen Landeskirchen eher so Halden, wo mal mehr oder weniger in Themen engagierte Personen irgendwelche Links und Videos einfach reinklatschen und dann kann man selber, wenn man eine Unterrichtsstunde vorbereitet, einfach nur mal gucken, ob man sich die Mühe macht, jetzt die 15 Links, die da drin sind, genauer anschaut und es irgendwie für seinen Unterricht benutzt, was dann ein Problem ist, weil man es dann häufig eben nicht benutzt. Deswegen würde mich bei euch interessieren, wenn ich da dann jetzt zum Beispiel als Religionslehrerin hingehe, ich will Thema Taufe behandeln bei mir in der vierten Klasse. Natürlich will ich dann erstmal eine Grundlage haben, die jetzt über die drei Sätze, die in so einem Unterrichtsentwurf sonst vorgeschaltet sind, stehen. Mich informieren. Finde ich dann bei euch auch irgendwie Hilfen und weiterführendes Material, was gereviewt ist? Also wo ich weiß, das entspricht einem Qualitätsstandard, mit dem ich auch an einer Schule arbeiten kann.
Dazu vielleicht zwei Dinge. Also die Materialien, auf die wir verlinkt haben, die sind tatsächlich ausgewählt und von uns auch als Herausgebende kontrolliert, geprüft, dass es sich da einfach um sinnvolle, auch theologisch sinnvolle Beiträge handelt. Deswegen haben wir keine riesige Menge eingebettet. Wir haben eben nicht die Liste mit 15 möglichen Materialien, die da einfach unten dran gelistet sind, sondern sind bei uns ja immer eingebettet, also direkt anklickbar und an der Stelle eben von uns tatsächlich auch geprüft ist. Also sozusagen eine kleine, feine Auswahl, könnte man sagen. Was wir jetzt zum Zweiten aber nicht bieten, ist, dass wir einen richtigen sozusagen Anteil im Artikel selbst haben, wo wir die einzelnen Themen nochmal religionspädagogisch zum Beispiel aufbereiten. Da gibt es ja auch mit dem Virelex ein gutes Angebot auf dem Markt oder auch in Teilen in dem Ethiklexikon für bestimmte materialethische Felder. Das wollten wir schlicht nicht doppeln, sondern unser Anspruch ist vielmehr, dass das Material, das vorgefunden wird, wie die Texte, die wir darstellen, in der Weise verständlich sind, dass man dann eben auch mit ihnen gut für die eigene Predigt oder für den eigenen Religionsunterricht weiterarbeiten kann.
Mit den anderen Lexika, jetzt zum Beispiel bei Religionspädagogik, darauf verständigt, dass an den Stellen, wo es bei anderen schon Material gibt, wir das Lemma anlegen und dann nur darauf verweisen, sodass jemand, der aus Versehen bei uns anfängt zu suchen, aber da haben wir nichts zu, dann zum Virilex weitergeleitet wird. Weil sozusagen die Zielperspektive wäre, dass man einfach nur ein ordentlich qualitätsgesichertes theologisches Material online findet, relativ egal, in welchem Lexikon man einsteigt und da landet, dass man das findet, was man braucht. Das wäre sozusagen die Marschrichtung, in die wir da versuchen, auch mit den anderen Lexika zusammen eben online was aufzubauen.
Ja, tatsächlich wäre das nochmal eine prinzipiellere Frage in dem Aufbau, die ich mir gestellt habe. Es gibt ja jetzt doch recht verschiedene Lexika. Also ich verstehe schon auch den unterschiedlichen Anspruch. Ich habe mich da einmal gefragt, wer finanziert das Lexikon jetzt eigentlich, das ihr betreibt?
Wir hatten eine Anschubfinanzierung durch den Digital Innovationsfonds der EKD. Die haben finanziert die Zusammenarbeit mit unseren Technikern. Das sind InformatikerInnen an der FU Berlin, die das Open Encyclopedia System entwickelt haben. Das ist ein Open Source Projekt. Wir hätten das also auch selber coden können, können wir nur nicht. Das heißt, wir durften uns das machen lassen. Da war dann auch die Grafikentwicklung und sozusagen alles, das, wie es jetzt steht, das haben die Berliner InformatikerInnen von der FU für uns entwickelt. Und den Rest finanzieren wir aus Bordmitteln. Das ist eine Hiwi-Stelle in Zürich, die einer unserer Mitherausgeber zur Verfügung stellt. Eine Hiwi-Stelle bei mir an der Fest, eine Hiwi-Stelle bei Sarah. Kinga hat Mittel für die Übersetzung in die englische Version eingeworben. Und ansonsten ist das die Man und Women Power der 13 Herausgebenden, die das stemmt.
Und die ist es
Also
vor allen Dingen, würde ich sagen. Und wir sind dauerhaft jetzt geho werden dauerhaft gehostet sein beim Fachinformationsdienst Theologie in Tübingen. Also da ist sozusagen unsere dauerhafte Absicherungsplattform und auch die dauerhafte technische Be Begleitung dieses Projektes, sodass wir da auch einfach eine Langzeitperspektive haben, die kostenneutral ist für
die
uns.
ist kostenneutral, genau. Also es ist komplett scholar-led, wie es heißt, in der Open Access Welt und Open Science Welt. Wir haben keinen kommerziellen Anbieter mit dabei. Und es bleibt sozusagen in der Hand der WissenschaftlerInnen.
Na, ist es nicht irgendwie auch so ein bisschen ineffizient und langsam auch ein bisschen unübersichtlich, dass ich jetzt zum Beispiel das Ethiklexikon.de von der Bayerischen Landeskirche habe? Ich habe das Vibilex, das Virelex. Dann haben die alle noch so komische Namen, die eh nur Insider verstehen. Also, weiß ich, meiner Erzieherin oder so an der evangelischen Kita müsste ich wahrscheinlich schon auch erstmal erklären, wenn sie da was will, was denn jetzt überhaupt Vibilex und Virelex heißt. Ja, also, weil das verstehst du ja schon nur, wenn du von der Uni gefallen bist irgendwie.
Es ist komplett ineffizient. Also ich bin da ganz bei dir. Als wir angefangen haben, das Lexikon zu planen, vor 5 Jahren, habe ich Kontakt aufgenommen mit allen Online-Lexika, die es gab, theologisch, international und in Deutschland. Und es hat sich herausgestellt, dass es bisher keinerlei Vernetzung zwischen diesen Lexika gab. Das gibt es jetzt. Das ist schon mal ein Schritt. Aber das ist natürlich für NutzerInnen überhaupt nicht der entscheidende Schritt. Ja. Wovon ich träume, wäre so etwas wie ein Theolex oder irgendeine Seite, wo man einen Begriff eingibt und dann kriegt man die fünf Artikel dazu und dann kann man aussuchen, ob es einen religionspädagogisch interessiert, ob es einen biblisch-theologisch interessiert, ob man was systematisch-theologisches braucht oder Konfessionskunde oder falls diese Unterscheidungen überhaupt nicht wichtig sind, vielleicht auch eine Zusammenführung. Technisch ist das alles kein Problem. Wir sind halt auf sehr unterschiedlichen Plattformen unterwegs, auch mit unterschiedlicher, sagen Men und Women Power im Hintergrund. Wir arbeiten daran, weil ich finde, dass für Nutzende überhaupt nicht sozusagen auch diese Fachaufteilung überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Spätestens im Berufsalltag nicht, aber schon Studierende, die eine Hausarbeit zu irgendwas schreiben, bräuchten eigentlich eine Plattform, wo sie die Dinge nebeneinander einfach direkt angeboten bekommen. Wir suchen noch jemanden, der uns das finanziert. Der Wille ist da bei allen der Betreibenden der Online-Lexika. Es werden ja auch einfach weniger Leute. Wir müssen gucken, dass wir die Kräfte bündeln. Mit dem Fachinformationsdienst Theologie haben wir einen super Partner, die das auch technisch ermöglichen würden. Es wird jetzt immerhin mal eine gemeinsame Präsentation aller Online-Lexika geben, aber das ist ein Weg, der noch gegangen werden muss.
Hi, ich bin Eva. Gemeinsam mit Max und Philipp habe ich 2017 die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur. Gemeinsam mit unseren AutorInnen machen wir Kirchen- und Religionsnachrichten für eine neue Generation. Dabei brauchen wir deine Unterstützung. Mit einem Eule-Abo bezahlst du den unabhängigen Journalismus der Eule, denn wir werden von keiner Kirche finanziert. Du sorgst dafür, dass wir unsere AutorInnen fair bezahlen können und leistest damit einen Beitrag für die Stimmenvielfalt in den Kirchen. Ab 3 € im Monat bist du dabei. Mach mit und schließ jetzt ein Eule-Abo ab.
Also neben dem inneren Diskurs oder den inneren theologischen Diskussionen, Auseinandersetzungen, die ihr führt, neben dem, was sich vielleicht abbildet, hat es doch aber auch einen Grund, dass ein bestimmter Personenkreis ein neues Lexikon herausgibt. Nämlich man hat ja offensichtlich in den Lemma, die man woanders findet, ein Defizit erkannt oder meint es zu erkennen. Das heißt, man beteiligt sich ja alleine schon dadurch an einem theologischen Gesamtdebatte, ob das jetzt einzelne Begriffe sind, die drin kommen, aber auch eine theologische Richtung, aus der man vielleicht kommt. Ist die bei euch im Lexikon, im Herausgeberteam in irgendeiner Weise thematisiert?
Ich glaube, was sehr gut erkennbar ist, wenn man auf uns sowohl als herausgebenden Team, Hauptherausgeberinnen, FachherausgeberInnen, dann aber auch den Beirat blickt, dass man sehen kann, wie divers wir sind. Und wir uns an vielen Stellen auch wirklich auch theologisch darüber streiten, wer ist eine gute Auswahl für AutorInnen, was sind aber auch Lemma, die wir aufnehmen müssen, wie müssen bestimmte Lemma überhaupt angepackt werden. Und diese Diversität ist uns auch wichtig im Wissen darum, dass die natürlich auch Grenzen hat. Wir sind im Moment, das ist auch eine bewusste Entscheidung, wir sind als HerausgeberInnen-Team evangelisch, wir sind im Beirat Mehrheit, aber nicht nur evangelisch, wir wollen ein Stück weit ökumenisch informiert sein, aber sind kein echtes ökumenisches Lexikon. Und wir sind im Moment, auch das muss man sagen, sehr weiß in unserer Perspektivierung. Wir sind eben auch ein deutschsprachiges Projekt. Eine englischsprachige Übersetzung ist in der Vorbereitung, wird aber letztlich nur ein Fenster in die deutschsprachige Theologie darstellen können. Und eben, wir sind kein internationaler Blick. Aber ich habe schon den Eindruck, dass es jetzt, dass wir wirklich auch schulenübergreifend sind, sowohl in unserer Zusammensetzung als HerausgeberInnen und tatsächlich auch mit dem Beirat, dass ich da, man da mal reinschaut, wirklich auch sehr unterschiedliche Zugriffe auf das Gesamtfeld der systematischen Theologie finden.
Hätte ich gefragt, ich finde zwar, es kommt so alles digital daher, man kann auf Links klicken und wird weitergeleitet und das hilft alles ganz schön, aber Friederike, du warst ja auch schon zum Beispiel für das Cursor-Magazin tätig und da kam es mir immer so vor, als hat man versucht, jetzt in den 20er Jahren des neuen Jahrtausends die Theologie und das Denken, das theologische Denken auch nochmal anders zur Darstellung zu bringen, nämlich indem man die Diskursivität zum Ausdruck bringt, den Prozess, den Denkprozess, der da drin ist. Und nicht so nach dem Motto, wir müssen mal irgendwann alle Begriffe von A bis Z richtig von den richtigen Professoren dargestellt haben. Und dann haben wir den Kern der Theologie erfasst, wenn wir die 42 Bände rausgebracht haben, weil das ist es halt. Ja, so ist es jetzt. Ja, sondern dass man eher dem Rechnung trägt, ja, dass man das prozessual denkt, dass sich die Welt ändert, die Umwelt ändert und damit das Nachdenken und das theologische Denken auch ändert. Und insofern ist doch das, was er jetzt eigentlich macht, auch wenn es modern daherkommt, hat es doch einen gewissen Anachronismus, oder?
Die Spannung ist da, das sehe ich schon. Also Cursor ist ein partizipatives, diskursives Tool, das es ja auch weitergibt und ich auch weiter betreue. Aber und Syslex ist es das nicht. Was wir aber machen wollen, ist sozusagen so transparent wie möglich genau diese Veränderungen auch in der Entwicklung und dem Verständnis von Lemma darzustellen. Das geht natürlich nicht, wenn man irgendwie vor 19 Tagen online gegangen ist, da sieht man das noch nicht. Aber es wird Versionierungen der Artikel und Überarbeitungen geben. Es wird Lemma geben, die wir in 5 Jahren vielleicht rausnehmen oder mit irgendeinem Teaser drüber, dass das nicht mehr State of the Art ist und auch kein entscheidendes Thema mehr ist. Wir haben die Flexibilität in der Lemma-Planung zu sagen, was ist überhaupt ein Thema der systematischen Theologie? Ja, also dass Transgeschlechtlichkeit ein theologisches Thema sein soll, das hätte es vor 10, 15 Jahren so, glaube ich, auch nicht gegeben in dem Lexikon. Also das ist schon der Versuch, mit dem Tool zumindest die Flexibilität zu haben, in die Begriffe einzusteigen. Und es ist nicht der Anspruch sozusagen einer Enzyklopädie. Also es soll nicht hinterher, das Ding wird nie fertig sein, dastehen und dann da spiegeln, wie Theologie ist, sondern das wird Zeitzeugnis immer bleiben von, so haben wir heute gedacht. Und das sind Leute, die sich mit zu dem Thema Gedanken gemacht haben. So haben die versucht zu beschreiben, wie es ist. Mehr, glaube ich, kann der Anspruch nicht sein. Und ich finde schon das einfacher online als zwischen zwei Buchdeckeln. Und wir haben uns bemüht oder sind sozusagen da in den Verfahren der Open Science Community, soweit wie es irgendwie bisher Standard ist, akademisch drin, dass man zum Beispiel die ReviewerInnen auch benennt, ja, dass da drin steht, wessen Meinung das eigentlich ist. Nicht nur beim Autor, sondern auch wer da drüber geguckt hat. Dass man zumindest ein bisschen versucht, durchsichtig zu machen. Also es kommt jetzt aus dieser Ecke und eine Überarbeitung 2 Jahre später kommt vielleicht aus einer ganz anderen Ecke und wird dann auch einen anderen Text ergeben. Ich hoffe zumindest, dass wenn wir in 20 Jahren, wenn es das dann noch gibt, uns das angucken, dass ein Stück auch genau diese diskursive Entwicklung spiegeln kann. Das kann RGG 1 bis 6 auch, wenn man da werkgeschichtlich sich das anguckt, aber es ist ein bisschen schwieriger zugänglich.
Ja, erst recht, wenn man in der Berufspraxis dann
Richtig.
ist, schaut man sich
Das
jetzt
muss man ja auch
nicht
erstmal interessieren. Genau, das ist ja das
sechs
Nächste.
verschiedene Lexikonbände an. Da hat man
Genau.
Samstagnachts dann nicht so viel Zeit vom
Es gibt
Sonntag.
ja Leute, die machen sowas, aber genau.
Also ihr seht durchaus auch eine Verantwortung, die man hat als Herausgeber, auch eine gesellschaftliche Verantwortung und nehmt die wahr. Sieht es raus. Und optimistisch schaut ihr auch darauf, dass es in 20 Jahren tatsächlich noch so ein Lexikon gibt und braucht.
Ich finde es ganz schwierig abzusehen, wie sich digitale Welt, digitale Wissensvermittlung und Entwicklung weiterentwickeln wird. Aber ich habe den Eindruck, für den Moment versuchen wir mit dem, was technisch möglich ist, in der Gattung eines Lexikons das Beste für die systematische Theologie zu tun. Und ich habe aber auch den Eindruck, dass uns wichtig ist, auch Resonanzen zu hören, im Gespräch zu sein mit anderen Lexika, mit dem Beirat, mit potenziellen LeserInnen, um da auch wirklich reagieren zu können und da auch bestimmte Entwicklungen abzufangen. Und ja, ich würde sagen, für den Moment bin ich sehr optimistisch, dass es uns in 20 Jahren noch gibt, aber dann vielleicht auch in veränderter Gestalt, in veränderter personeller Zusammensetzung, vielleicht auch mit ganz neuen technischen Features, die es dann eben geben wird.
Irgendwann sind wir die Alten. Dann, also
Oh
genau,
ja.
es müsste dann ja auch irgendjemand übernehmen. Aber jetzt haben wir ja gerade erst angefangen. Genau. Aber ich meine, dafür ist auch ja die Idee, möglichst großes Team, ja, 13 Leute auch aus unterschiedlichen Qualifikationsstufen und wissenschaftlichen Hintergründen. So, und das fände ich schön, wenn das sich die Dynamik auch erhält.
Friederike, an dich habe ich jetzt noch die Frage, weil wir uns ja schon mal getroffen hatten Anfang letzten Jahres und versucht haben, irgendwie so ein bisschen aufzudröseln, was ist jetzt digitale Kirche, was ist digitale Theologie. War ja manchmal auch ein bisschen schwierig, ist dieses Lexikon jetzt mehr so digitale Kirche oder ist es mehr so digitale Theologie?
Also für mich ist es digitale Theologie, ja, weil wir versuchen, also sozusagen wissenschaftliche Inhalte über Online-Tools zugänglich zu machen. Ich würde sogar sagen, es ist im engeren Sinne gar keine digitale Theologie, weil es ja nur die Tools nutzt, ja. und gar nicht sich einlässt. Das hast du ja eben auch schon richtig gefragt. Ja, das ist ja nicht digital in dem Sinne, dass es in irgendeiner Art und Sinne nutzen würde. Da ist auch also weder irgendwie die Möglichkeiten von Internet noch die Möglichkeiten von KI noch von irgendwas. Ja, das ist eigentlich ein relativ klassisches Format. Das sind Texte, die stehen halt jetzt nur im Internet. Genau, aber auf jeden Fall Theologie mit der Hoffnung und dem Ziel, ein bisschen dem Bedarf zu begegnen, den wir, also ich für mich selber erlebe, wenn es um andere Fächer geht und der uns gespiegelt wird in der Lehre, aber auch in Vorträgen und so, dass gerade systematische Theologie irgendwie so ein komisches Fach ist, wo keiner so richtig weiß. Also wenn man mal nur ganz kurz wissen will, was Darstellungen des Todes Jesu sind und keine 3 Wochen Zeit hat, was soll man denn dann heute lesen? Ja, und das sind sozusagen Fragen, die mir viel begegnet sind. Und das ist sozusagen das Ziel, zu sagen, hier, schau doch mal da, und da steht noch ein bisschen Literatur, falls du doch noch eine Woche mehr Zeit hast, kannst du dich da reinlesen. Aber um den Zugang da in die Theologie rein zu erleichtern für die, die es interessiert.
Ich sage an dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank, Sarah Jäger, für deine Zeit, Friederike von Orschott auch für deine Zeit. Vielen lieben Dank. Ich möchte an all unsere Hörerinnen und Hörer da draußen noch den wichtigen Hinweis geben. Geht in den Podcatcher eurer Wahl, bewertet die Podcast-Folge oder auch den ganzen Podcast mit einer guten Bewertung. Das würde uns sehr weiterhelfen, dann auch gefunden zu werden. Und geht auf eulemagazin.de/abo und schließt doch ein Abo ab. Das ist die einzige Möglichkeit, unseren Podcast und das wunderbare Projekt zu unterstützen. Vielen lieben Dank dafür. Und an euch beide ein Tschüss.
Tschüss, danke, dass wir da sein durften.
Tschüss, Michael, danke dir.